Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Angelika Nussberger, Richterin am Europäischen Gerichtshof. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Seit 2011 ist Frau Professor Angelika Nussberger, gebürtige Münchnerin, als eine von 47 Richterinnen und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig. Die habilitierte Völkerrechtlerin gilt als herausragende Kennerin des Verfassungsrechts in den Staaten Mittel- und Osteuropas. Sie sagt, der Europäische Gerichtshof ist ein Schrittmacher für die europäischen Werte. Frau Dr. Nussberger, welche sind denn diese europäischen Werte?
Nun, wir haben seit 1949 die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Und darin sind die verschiedenen Werte festgehalten: das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht, nicht unmenschlich behandelt oder gefoltert zu werden, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, das Diskriminierungsverbot, das Recht auf Eigentum. Also die sind im Einzelnen alle aufgezählt. Und im Grunde geht es darum, den Menschen zu ermöglichen, ein individuell selbstbestimmtes Leben zu führen und Übergriffe des Staates, unnötige Übergriffe abzuwehren.
Es gibt das göttliche Recht, das Naturrecht und das menschliche Recht. Was unterscheidet und was verbindet die drei Begriffe?
Nun, das sind Begriffe, die im Prinzip aus der Rechtsphilosophie stammen und die wir aus der Rechtsgeschichte kennen. Die Grundfrage, die dahinter steht, ist natürlich, woher kommt das Recht und wer darf festlegen, was Recht ist und was Unrecht ist. Heutzutage ist im Prinzip von staatsrechtlicher Seite allgemein anerkannt, dass wenn ein demokratisch gewählter Gesetzgeber Recht in einem rechtsstaatlichen Verfahren erlässt, dass es dann gültig ist. Das ist, was Sie menschliches Recht nennen. Aber das Problem bei diesem Recht ist eben immer noch, selbst wenn der Gesetzgeber demokratisch gewählt war, dass es Unrecht sein kann. Und die Frage ist dann, wie misst man das? Also Gustav Radbruch spricht beispielsweise von gesetzlichem Unrecht. Und die Frage nach dem Maßstab führt zu verschiedenen Antworten. Wenn man nun von göttlichem Recht spricht, dann nimmt man an, dass eben mit einem gläubigen Herzen erkennbar ist, was eigentlich das wirkliche Recht sein sollte. Wenn man von Vernunftrecht oder Naturrecht spricht, dann nimmt man an, dass es mit der Vernunft erkennbar wäre. Und wenn man sich auf das positive staatliche Recht stützt, dann geht man davon aus, dass eben jedes Staatswesen zunächst eine Verfassung erlässt und damit die Grundwerte festlegt und dann an diesen Grundwerten auch die einzelnen Gesetze gemessen werden können. Also diese Begriffe sind, wie gesagt, rechtsphilosophisch.
Frau Nussberger, wie lautet eigentlich die rechtliche Definition der Menschenrechte?
Nun, es gibt in dem Sinn keine rechtliche Definition. Es gibt eine Vielzahl von völkerrechtlichen Verträgen und da sind die Menschenrechte eben in unterschiedlicher Form festgelegt. Im Grunde, wenn Sie eine Definition wollen, geht es immer um den Schutz des Einzelnen gegen den Staat, wobei der Staat eben zu einem Tun oder zu einem Unterlassen verpflichtet sein kann. Er kann auch verpflichtet sein, den Einzelnen gegen einen anderen zu schützen. Also eben Strafrecht zum Beispiel strafrechtlich festzulegen, was nicht erlaubt ist, um den Schwächeren zu schützen. Also Mensch ist, wie gesagt, keine allgemeine Definition, aber vom Grundsatz her geht es um den Schutz des Einzelnen gegen den Staat.
Ich verstehe. Und wie lautet die philosophische Definition der Menschenrechte?
Ja, auch da gibt es natürlich verschiedene Ansätze in der Philosophie. Wenn man auf die Aufklärung und dann auf die Französische Revolution zurückgeht, dann geht es im Prinzip darum zu sagen, jeder Mensch hat aufgrund seines Menschseins bestimmte Rechte. Die bekommt er nicht von irgendjemandem oder vom Staat verliehen, sondern jeder Mensch hat, weil er Mensch ist, eine bestimmte Vielzahl von Rechten, die ihm niemand nehmen kann. Es sind also dem Menschsein inhärente Rechte.
Und was ist der Unterschied zwischen Grundrechten und Menschenrechten wiederum?
Ja, das ist nun im Prinzip die deutsche Terminologie, die jetzt in anderen in anderen Sprachen nicht unbedingt nachgezeichnet wird. Also bei uns spricht man von Grundrechten in der Regel in Bezug auf die deutsche Verfassung und von Menschenrechten dann allgemeiner in Bezug auf die Rechte, die in internationalen Verträgen festgelegt sind. Aber mir scheint, dass diese Terminologie nicht irgendwie festgelegt ist.
Was ist eigentlich die Menschenwürde, Frau Dr. Nussberger? Woher kommt dieser Begriff? Kommt es oder kommt er aus der Religion, aus der Politik, aus der Justiz oder aus der Philosophie?
Ja, ich würde denken, dass es grundsätzlich ein Begriff ist aus der Rechtsphilosophie. Dem deutschen Verständnis nach geht es eben darum, dass der Mensch selbst Subjekt ist und nicht Objekt. Und dass sich daraus dann alle das Verhalten gegenüber dem Menschen ableitet. Er muss eben immer als Subjekt behandelt werden. In der deutschen Verfassungsrechtstradition wurde dies an den Anfang des Grundgesetzes gestellt. Die Würde des Menschen ist unverletzlich. Im Prinzip bei der Auslegung greift man zurück auf die Philosophie von Kant und eben dieses Subjektsein. Sie können es aber auch religiös deuten mit Blick auf die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Ich würde sagen, im deutschen System ist diese Vorstellung der Menschenwürde aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen, dass die Würde eben nicht geachtet wurde, besonders ausgeprägt. In anderen Rechtstraditionen spricht man nicht in dieser Intensität von Menschenwürde wie im Deutschen.
Kann man sagen, die Menschenwürde wird von den Menschenrechten geschützt?
Ja, das kann man sagen. Im Prinzip ist die Menschenwürde in diesem Sinn des Subjektseins immer das, was dahinter steht, hinter den einzelnen Schutzgarantien. Aber in der Europäischen Menschenrechtskonvention finden Sie das Wort Menschenwürde allerdings nicht. Sie finden nur das Verbot der unmenschlichen Behandlung, also quasi die Negativversion. Aber dennoch kann man sagen, dass die Menschenwürde hinter allen einzelnen Garantien steht.
Ist denn der Geltungsanspruch der Menschenrechte universal? Das heißt, besteht ein Anspruch, dass die Menschenrechte für alle Menschen gelten? Und seit wann ist das so?
Nun, der Geltungsanspruch ist universal. Das wurde bereits in der Aufklärung gefordert. Und wenn Sie die französische Menschenrechtserklärung lesen, dann sehen Sie, dass auch dort dieser universelle Anspruch, also dieser über Frankreich hinausgehende universelle Anspruch schon festgelegt wird. Völkerrechtlich gelten die Menschenrechte universell oder sind universell festgelegt seit der allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 und dann in zwei verschiedenen universellen Pakten, die 1966 in Kraft getreten sind, sind sie weiter konkretisiert. Daran sind fast alle der fast 200 Staaten gebunden, aber leider nicht alle. Also nicht alle haben sie ratifiziert. Dennoch geht man davon aus, dass auch Staaten wie Nordkorea, die diese Verträge nicht ratifiziert haben, völkergewohnheitsrechtlich daran gebunden sind, soweit diese Rechte jus cogens, also zwingendes Recht sind. Also Zwangsarbeit gilt eben verboten, das kann niemand sich dagegen stellen, völkergewohnheitsrechtlich.
Können Einzelpersonen, also Sie und ich, sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in privaten Angelegenheiten wenden?
Ja, selbstverständlich. Das ist gerade, wofür wir da sind. Diese 47 Richter, die Sie in Ihrer Einleitung erwähnt haben, sind für die Beschwerden von im Prinzip 820 Millionen Menschen europaweit zuständig. Jeder Einzelne kann sich an den Gerichtshof wenden, allerdings nur, wenn er zuvor versucht hat, in seinem eigenen Staat Abhilfe zu finden. Also in Deutschland müssen Sie erst alle Gerichte angerufen haben, die in Ihrer Sache zuständig sind, bis zum Bundesverfassungsgericht. Und erst wenn Sie da keinen Erfolg hatten, können Sie nach Straßburg kommen.
Gelten die Menschenrechte, Frau Nussberger, auch in Kriegszeiten? Ist es nicht oft so, dass Staaten nicht mehr in der Lage sind, die ihnen obliegenden Menschenrechtsverpflichtungen zu erfüllen oder sie gar nicht erfüllen wollen?
Grundsätzlich gelten Menschenrechte auch in Kriegszeiten, denn die Bindung an den völkerrechtlichen Vertrag, in dem sie festgeschrieben sind, diese Bindung hört nicht auf im Krieg. Also wenn Sie denken an die kriegerischen Auseinandersetzungen in Tschetschenien, die zwei Tschetschenien-Gerichte, da war Russland an die Menschenrechtskonvention gebunden oder auch das Vereinigte Königreich im Irakkrieg. Theoretisch können sie abbedungen werden. Also es gibt eine Klausel, dass man eben sagen kann, man sei jetzt nicht in der Lage, diese Rechte zu schützen. Man kann aber nicht alle Rechte abbedingen. Zum Beispiel das Verbot der Folter kann man nicht abbedingen, auch nicht in Kriegszeiten. Im Übrigen gibt es für Kriegszeiten ein eigenes völkerrechtliches Schutzsystem. Das ist das humanitäre Völkerrecht, das eben die Zivilpersonen und die Militärangehörigen in besonderer Weise schützt.
Ja, werden diese Rechte denn auch dann in zum Beispiel Somalia, Nigeria, in Nordkorea oder sonst überhaupt wahrgenommen?
Ich sagte schon, in diesen Ländern, Somalia, Nigeria, Nordkorea, das sind Staaten, in denen jetzt der Staat zum Teil nicht funktioniert, wie in Somalia. Also da spricht man von einem Failed State, von einem Staat, der nicht als Staat seine Funktionen übernehmen kann. Und andere Staaten wie Nordkorea haben dann eben auch diese Verträge nicht ratifiziert. Das heißt, es ist völkerrechtlich gelten sie, indem sie nicht. Ich sagte ja, völkergewohnheitsrechtlich kann man sie trotzdem daran festhalten. Aber man muss natürlich die Geltung von der Durchsetzungsmöglichkeit unterscheiden. Auch wenn Recht gilt, ist es nicht immer möglich, es durchzusetzen. Und es ist nicht möglich, es zu überprüfen. Gerichtlich überprüfbar, eben durch einen Gerichtshof wie mein Gerichtshof, sind diese Rechte nur in Europa.
Die internationalen Gremien der UNO und des Europarats prüfen, ob sich die Vertragsstaaten an die Menschenrechte halten. Daraus lassen sich jedoch keine juristisch verbindlichen Verpflichtungen ableiten. Einzig die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, an dem Sie als Richterin tätig sind, sind für die Staaten verbindlich. Können Sie kurz einige Beispiele dazu nennen?
Ja, also nochmal kurz, völkerrechtliche Verträge sind natürlich immer verbindlich, auch wenn es eben dazu keine Einzelentscheidung, keine Gerichtsentscheidung gibt, wie nun in Europa. Aber zu Einzelfällen ja, beispielsweise, wenn ich einen Fall aufgreifen will zum Tschetschenienkrieg in Russland, da war einer der ersten großen Fälle das Bombardement eines Flüchtlingszugs aus Grosny und da wurden dann sehr viele Zivilpersonen getötet, sie waren in den Flüchtlingstreck gegangen aufgrund falscher Aussagen der Behörden und sind dann eben aus der Luft angegriffen worden. Da hat der Gerichtshof einen sehr hohen Schadensersatz für die Todesfälle festgelegt. Oder ein Fall, der auch sehr bekannt ist, Söring gegen das Vereinigte Königreich, da ging es um einen Mann, der des Doppelmordes an den Eltern seiner Freundin verdächtig war und in den USA und dann in England gefasst wurde und in die USA ausgeliefert werden sollte. Zum Zeitpunkt, als er die Morde begangen haben soll, war er noch minderjährig. Und nun bestand die Gefahr, dass er in den USA die Todesstrafe verhängt würde und dass er vor der Vollstreckung der Todesstrafe jahrelang in dieser Todeszelle, in der Death Row sein würde. Das sahen die Europäer als unmenschlich an und verboten England, ihn auszuliefern, wenn die USA nicht entsprechende Zusicherungen geben würde. Oder vielleicht interessieren Sie Fälle zur Religion. Es ist vor kurzem ein Fall entschieden worden, in dem in Rumänien orthodoxe Priester eine Gewerkschaft gegründet haben und sich auf die Gewerkschaftsfreiheit berufen haben. Die orthodoxe Kirche hat sich auf ihre Autonomie berufen und gesagt, es ginge nicht, es sei nicht vereinbar mit ihrer Überzeugung der Organisationsstruktur der orthodoxen Kirche. Und da hatte der Gerichtshof dann abzuwägen zwischen Religionsfreiheit und Koalitionsfreiheit und hat im Ergebnis es akzeptiert, dass diese Gewerkschaft nicht gegründet werden durfte.
Dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterstehen ja sämtliche international anerkannten europäischen Staaten, mit Ausnahme von Weißrussland und dem Vatikanstaat. Wie schätzen Sie den Einfluss des Vatikans am Europäischen Gerichtshof ein?
Ich kann den Einfluss des Vatikans schwer einschätzen, weil ich damit nicht in Verbindung komme. Ich nehme an, dass es Beobachter bei unseren Verhandlungen dabei sind. Wir haben ja sehr viele Verhandlungen, sehr viele Fälle, die wirklich die Religionsfreiheit in ihren Grundlagen betreffen. Mhm. Und ich nehme an, dass Sie als Beobachter da teilnehmen, aber mit uns Richtern treten Sie im Prinzip nicht in Verbindung.
Darf ich noch eine letzte Frage hinzufügen, bitte? Sie sind aus Überzeugung und natürlich auch arbeitsbedingt eine begeisterte Europäerin. Europa, quo vadis?
Ja, das ist eine große Frage, die uns alle sehr bewegt. Ich denke, Europa zeichnet sich dadurch aus, dass es offen über alles spricht, dass es auch die Probleme, die Fragen, die uns bewegen, anspricht. Im Moment ist es vor allem die Tatsache, dass es viele rechtsextreme Parteien gibt, die voraussichtlich in Europa ihre Stimme deutlich erheben werden. Und es ist auch eine gewisse Europamüdigkeit, die wir erkennen, weil die Menschen nicht mehr sehen, welche großen Vorteile ihnen ein friedlich zusammengeschlossenes Europa bringt. Es ist auch eine sicherlich bedauerliche Bürokratie und Fehlentwicklungen. Aber ich würde doch sagen, ich selbst glaube daran, dass Europa fähig ist, diese Probleme einzusehen und innovativ neue Wege zu finden. Ich bin positiv gestimmt und optimistisch.
Das war Menschen in der Zeit. Heute mit Angelika Nussberger, Richterin am Europäischen Gerichtshof. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.